Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Künstliche Intelligenz mit deinen Moderatoren Rasmus Rothe und Jasper Masemann. Los geht's.
Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von AI Unplugged von Digital Kompakt. Mein Name ist Jasper Masemann, ich bin Partner beim Venture Capital Fund HV Capital in Berlin und ich fokussiere mich auf Software und an AI-Themen.
Und ich bin Rasmus Rothe, Gründer von Merantix, einem Venture Studio für Künstliche Intelligenz und außerdem im Vorstand vom KI-Bundesverband.
Das Thema heute ist KI in der Herstellung von Produktionsgütern im guten deutschen Mittelstand, wobei ich glaube, wir haben uns einen Gast, der aus dem eher größeren deutschen Mittelstand kommt und ich freue mich ganz besonders, weil wir natürlich im Land der Dichter und Denker auch produzieren und KI kann da einiges tun. Bin sehr, sehr froh, einen sehr spannenden Gast heute willkommen heißen zu dürfen, Rasmus.
Ja, deswegen freue ich mich sehr, heute Daniel Czabo vorzustellen. Daniel hat VWL und International Management in St. Gallen studiert, war dann 7 Jahre bei der Merck-Gruppe und hat am Ende das Company Building geleitet und ist jetzt seit 2 Jahren CEO und MD von Körber Digital und Boardmember bei FactoryPal. Außerdem hat er noch Yumavo vor 6 Jahren gegründet, der globale Marktführer für Brillen aus dem 3D-Drucker. Daniel, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
Hallo Rasmus, hallo Jasper, danke, dass du mich da habt.
Erzähl vielleicht nochmal, was ihr ganz genau bei Körber Digital und FactoryPal macht. Ich glaube, das wäre für die Zuhörer sehr, sehr spannend, einmal zu erfahren.
Super gerne. Also Körber Digital ist einer von 5 Geschäftsbereichen der Körber AG. Maschinenbauer, der eine sehr starke Softwarekompetenz hat, knapp 2 Milliarden Euro Umsatz, 20% mit Softwareprodukten im produktionsnahen Umfeld. Und Körber Digital hat sich als Company Builder positioniert und fokussiert sich darauf, userzentrierte, maschinenagnostische, KI-gestützte Software-as-a-Service-Companies zu bauen, mittels verschiedener Produkte, immer sich damit beschäftigen, wie kann ich die Produktion effizienter machen in verschiedenen Industrien. Wir haben momentan knapp 180 Mitarbeiter, 4 Standorte, Berlin, Karlsruhe, Porto und USA, wachsen stetig, haben dieses Jahr die 3. Firma gerade in der Ausgründung, die sich eben damit beschäftigt, Produktionsprozesse effizienter zu machen.
AI in der Produktion gibt es ja irgendwie schon länger, auch Industrie 4.0 ist ja so ein Buzzword. Kannst du uns mal sagen, wie lange sich Körber damit schon beschäftigt und ab wann ihr so ein bisschen gemerkt habt, da ist wirklich was?
Ich glaube, Körber hat schon sehr früh angefangen, eben das Potenzial zu sehen von Softwareprodukten im produktionsnahen Umfeld. Was man auch daran sieht, dass diverse Akquisitionen stattgefunden haben, insbesondere im Bereich MES-Systeme, wo wir den Marktführer haben für die Pharmaindustrie, als auch im Warehouse-Management-Software-Bereich, wo wir der drittstärkste Spieler sind. Da hat eigentlich die Reise so begonnen, digitale Produkte für die Produktion. Und sagen wir mal, diese breitere Phase Richtung KI-gestützte Themen, Ventures, IoT-Themen in der Sicht, ungefähr 2017 hat da die Reise begonnen. Die klassisch war in der ersten Phase, Leute mitnehmen, seeing is believing, Relevanz schaffen, Potenziale identifizieren. Ich habe dann 2019 übernommen, Körber Digital, und sagen wir mal so die zweite Phase eingeleitet, was eher darum ging, weiterzuentwickeln, sich Richtung erfolgreiche Geschäftsmodelle und nachhaltige Geschäftsmodelle, also ein bisschen weg von der Thematik digitale Transformation hin zum digitalen Geschäft bauen. Wir sind jetzt quasi seit Ende 2019 mit diesem Company-Building-Ansatz unterwegs, mit dem wir eigentlich sehr erfolgreich sind. Vielleicht 1-2 Sachen zu dem Thema inhaltlicher Natur. IoT, digitale Transformation in der Produktion, Industrie 4.0. Viele Leute glauben ja, dass das abgehakt ist. Alles ist digitalisiert und es läuft. Generell muss man aber sagen, dass es, glaube ich, noch sehr early days sind. Es gibt wenig Anwendungen, die wirklich kommerziell erfolgreich sind. Die IoT-Plattformen haben sich sehr schwer getan in den letzten Jahren, wirklich signifikante Relevanz zu bekommen. Und es sind hauptsächlich, die meisten Firmen sind unterwegs auf der Thematik Predictive Maintenance, Maintenance-Lösungen, was aber eigentlich einen sehr kleinen Value-Pool nur adressiert in den meisten Industrien. Es gibt Ausnahmen, wo das total große Value-Pools sind, aber generell gibt es da noch relativ wenig. Und wir sind hier, glaube ich, unterwegs eher in so einer Phase der Early-E-Commerce-Boom in Berlin. So sind wir ungefähr, glaube ich, gerade unterwegs in der Thematik KI in der Produktion.
Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und ich möchte dir noch eine unternehmerische Erfolgsgeschichte vorstellen. Das Restaurant Margarete hat sich in wenigen Jahren von einem Laden mit wenigen Plätzen zum kleinen Gastronomie-Imperium entwickelt. Mit eigener Biermarke, Kochboxenangeboten und Feierabend-Location. Treibende Kräfte dahinter sind die beiden GründerInnen Raffaela und Simon, die ständig neue kreative Sachen ausprobieren. Und um dabei den Kopf frei zu haben und sich möglichst wenig um kaufmännische Aufgaben kümmern zu müssen, haben die beiden ihren Steuerberater über digitale Daten Schnittstellen ganz eng in ihre Unternehmensprozesse eingebunden. Wenn du für dein Unternehmen auch wissen willst, wie das in der Praxis funktioniert, dann klick einfach mal unter digitalkompakt.de/datev vorbei. Natürlich finde ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Woran liegt das genau, dass das jetzt doch noch länger dauert, als man denkt? Also weil es schwerer ist, die Technologie noch nicht bereit war oder weil die Leute an den falschen Use Cases gearbeitet hat? Also was siehst du da als die Gründe?
Ich glaube, da gibt es immer verschiedene Gründe. Ich glaube aber, es ist kein Technologiethema, weil wir am Endeffekt hier nicht von riesigen Datenpaketen reden. Es ist eigentlich eher ein Mindset-Thema und ein Approach-Thema, glaube ich. Technologisch ist viel passiert. Das war eher, glaube ich, eine Herausforderung für die IoT-Plattformbetreiber, weil die Hyperscaler am Endeffekt diesen Part übernommen haben und die Technologie-Stacks zur Verfügung stellen, sodass man eigentlich nicht mehr angewiesen ist, mit einer IoT-Plattform zusammenzuarbeiten oder auf einer IoT-Plattform zu entwickeln. Ich glaube, der Kernfokus liegt wirklich darauf, zu verstehen, was sind die Werttreiber, was sind die Value Pools und Lösungen zu entwickeln, die wirklich wertstiftend und wertgenerierend sind für die produzierenden Unternehmen. Meine Hypothese ist, warum da noch relativ wenig passiert ist. Einerseits, weil die meisten Unternehmen, die in der Industrie unterwegs sind, typischerweise Maschinenbauer, Firmen maschinenspezifischen Blick haben. Sprich, sie versuchen, digitale Verlängerung für ihre Produkte zu bauen, um am Endeffekt mehr Maschinen und Anlagen zu verkaufen. Auf der anderen Seite sieht man, dass halt für Unternehmer, Talente aus der Universität etc. pp. Dieser Markt noch nicht so eine große Relevanz gewonnen hat. Stark getrieben dadurch, es gibt wenig erfolgreiche Unternehmen, wenig Exits und damit, sagen wir mal, das Interesse der Top-Talente vielleicht noch nicht so stark geweckt wurde. Das sind, glaube ich, so die zwei Hauptgründe, warum man wenig sieht momentan.
Was wir so viel gesehen hatten, waren auch, also du sprachst ja gerade IoT-Plattformen an, aber auch gleichzeitig eben die Anwendungsfälle. Du hast ja viel so Service-Ansätze, also da, weil einfach die Daten von einer Produktion irgendwie sehr individuell sind, eine generalisierbare Lösung zu entwickeln. Du musst ja erstmal ein Modell trainieren, musst die Daten haben, dann musst du dich fragen, kann ich das Modell übertragen in eine andere Fabrik? Ist das eine Herausforderung, die du siehst, oder siehst du eher sogar die Datenlieferanten über die IoT-Plattformen, die da jetzt mehr enablen können?
Unsere Perspektive ist, dass wir sagen, es gibt natürlich technologisch ein paar Herausforderungen. Also eine Herausforderung ist, wie du halt sagst, Daten aus der Maschine in die Cloud oder ins Silico zu bekommen, weil im Endeffekt kann ich es natürlich auch on the Edge machen. Das ist schon mal an sich eine relativ große Herausforderung, weil viele versuchen mit Sensor-Kits zu arbeiten, wo ich dann sehr genau weiß, welche Datenpunkte es sind. Ist relativ schwierig, damit Produkte zu bauen, die wirklich werttreibend sein können. Und das bedeutet in der Tat, dass man in dem ersten Schritt relativ viel Aufwand betreiben muss, die Daten von der Maschine abzugreifen, idealerweise von der PLC, also der Maschinensteuerung, diese dann in einer sicheren und vertrauenswürdigen Art und Weise zentral zur Verfügung zu stellen, um darauf eben Modelle zu trainieren, Produkte zu bauen etc. pp. Wir haben uns damals entschieden, ein eigenes Produkt zu bauen, also eine Konnektivität-as-a-Service-Lösung, die skalierbar ist, Datensicherheit und Datenhoheit gewährleistet. Nicht, weil wir das so spannend fanden, sondern weil wir nach sehr, sehr viel Analyse und Recherche keine fertigen Produkte gefunden haben, auch von den großen Industriespielern, die eben den Ansprüchen genügen, die man braucht, um wirklich skalierbare Produkte professionell aufzusetzen. Und das ist vielleicht so eines der Zeichen schon, dadurch, dass es kein Produkt wirklich gibt, das man einfach als Service kauft, kann, ist es ein ganz klares Zeichen, dass es sehr wenig Anwendungen gibt, die das wirklich benötigen. Und eigentlich für mich so das Kernindiz, dass wir halt noch sehr früh dran sind, die Produkte, die am Markt gibt, gar nicht dafür ausgelegt sind, High-Value-Adding, KI-gestützte Produkte zu bauen.
Wie denkst du über das Thema Predictive Maintenance nach? Du hast ja gerade das schon mal angerissen und ich glaube, es ist eins so dieser Themen, die auch, sage ich mal, durch alle Gassen getrieben werden, was auch immer wieder auftaucht, wo irgendwie KI eine Rolle spielt. Du hattest ja schon gesagt, dass du da ein bisschen skeptisch bist. Was ist da deine Perspektive?
Wir als Körper Digital haben uns entschieden, keine Predictive Maintenance-Lösung zu entwickeln oder zu kommerzialisieren. Liegt hauptsächlich daran zu sagen, dass Predictive Maintenance eigentlich nur für Industrien wirklich Sinn macht von der Value Pool-Betrachtung, die entweder sehr hohe Desasterkosten haben, wenn die Maschine ausfällt, extrem hohe Kosten generiert werden oder wo, sagen wir mal, die Wartung extrem aufwendig, sehr teuer ist, wenn etwas passiert. Stichwort eine Ölplattform, wenn ich da erstmal irgendwie einen Helikopter 3 Stunden lang übers Meer fliegen lassen muss mit einem Ersatzteil und vielleicht davor noch irgendwie ein Privatjet irgendwo hinschicken muss, macht total Sinn in solchen Fällen, weil einfach die Kosten extrem hoch sind. Da lohnt sich das vorneweg zu identifizieren und vorsorglich auszutauschen, die Teile. Oder sagen wir mal, Desasterkosten so hoch sind, sagen wir mal, im Energiebereich. Wenn wir halt 3 Stunden Stillstand haben, haben wir ein massives Problem. In den meisten Industrieanwendungen ist es jedoch so, dass Servicetechnik vor Ort sind, Ersatzteile sind vor Ort und das relativ schnell behoben werden kann mit minimalen Kosten. Deswegen sieht man auch, dass keine dieser mir bekannten Predictive Maintenance Lösungen in der großen, breiten Masse wirklich erfolgreich sind oder signifikant verdienen können.
Dann lass uns doch mal gucken, was ihr da macht überhaupt. Also ich habe mal mit einem Freund von mir, der war auch hier auf dem Campus, der hat uns erzählt, ein Cornell-Professor, dass AI und Klopapier irgendwie ein wichtiges Thema ist. Das ist natürlich ein Thema der nationalen Sicherheit der USA, deswegen kann er uns da nicht mehr zu erzählen, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu sagen. Ihr seid ja da ganz groß in der Klopapierproduktion, habe ich gehört.
FactoryPal ist unser erstes Venture, das sich damit beschäftigt, über Daten abgreifen der PLC und optimale Maschinenparameter pro Produkt, pro Anlage an den Operator zu senden, ca. 30% Effizienzsteigerung zu holen. Wir machen das primär momentan in der Hygienepapierproduktion, wie das professionell heißt. Mhm. Toilettenpapier, Küchenrollen, Papierhandtücher, solche Themen haben da, wie gesagt, FactoryPal. Wir skalieren die Firma dieses Jahr auf 100 Leute, deswegen aber auch einen amerikanischen Standort. Wir gehen jetzt in den amerikanischen Markt. Nächstes Jahr ca. 200 Mitarbeiter sein.
Warum macht ihr das überhaupt? Warum seid ihr da stark drin? Man könnte ja sagen, Toilettenpapier ist nicht so teuer, hole ich mir aus China.
Ja, Toilettenpapier ist ein interessanter Markt, in der Tat. Also warum machen wir das primär? Wir haben bei Körber Digital immer die Perspektive, dass wir Kundenprobleme suchen, die groß genug sind, dass man einen Unicorn bauen kann, also 50 bis 100 Millionen Euro Umsatz, und wo wir mittels unserer KI-gestützten Lösungen einen signifikanten Mehrwert erzeugen können, der auch in der P&L des Kunden sichtbar ist. Also das ist vielleicht mal zum Framing. Converting, also Verwandeln von großen Rollen auf kleine Rollen sozusagen in dieser Industrie, haben dadurch da einen unfair advantage Marktzugang, in dem wir sehr stark nutzen können. Toilettenpapiergeschäft oder Hygienepapiergeschäft ist ein sehr regionales Geschäft. Dadurch, dass das Produkt eben sehr preiswert ist und sehr großvolumig, weltweit immer, sagen wir mal, maximal im Radius von 1000 Kilometern, dass Hygienepapier produziert werden muss, weil sonst die Transportkosten die Marge auffrisst. Das ist also ein relativ interessanter Markt, der relativ dezentral ist. Sehr, sehr viele Hersteller, White-Label-Produktion, weil sehr viel über Discounter in Eigenmarken verkauft wird, und hat am Endeffekt zwei Kernprozessschritte. Der erste Schritt ist Papermill, also die großen Papierrollen erzeugen. Sehr teure Anlagen, relativ effizienter Prozess. Zweiter Prozessschritt ist Converting, große Rolle in kleine Rollen verwandeln. Der Kernwertschöpfungsschritt. Kosten dort, die dort vorfallen, sind ganz stark Abschreibungen auf die Anlagen und Betreiberkosten. Und deswegen von der Value Pool Betrachtung ist es da sehr attraktiv, wenn man die Anlagen, sagen wir mal, einfach dargestellt, schneller laufen lassen kann und damit den Output pro Zeiteinheit erhöht. Bei gleichen Abschreibungen und bei gleichen Personalkosten hat es einen überproportional starken Hebel auf die Profitabilität des Unternehmens. Und deswegen ist unsere Lösung, die bis zu 30% Effizienzsteigerung rausholt und die wir als Performance-Based SaaS-Contracting verkaufen. Je höher die Steigerung des Outputs ist, desto höher ist unsere Fee, die wir dafür erhalten. Das ist so die Thematik. Aber dieses Konzept gibt es auch in anderen Industrien. Also wir sind momentan in der Pharmaindustrie, wir waren auch angesprochen von der Papierindustrie und anderen Prozessindustrien, wo es, sagen wir mal, ähnliche Prozessschritte gibt, die kontinuierlich in der Prozessindustrie sind.
Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt, und bei unserem Partner Bechtle fliegen ja schon seit einer ganzen Weile die Löcher aus dem Käse. Bechtle ist nämlich das größte IT-Systemhaus Deutschlands, blickt auf Standorte in 14 Ländern Europas und ist seit über 30 Jahren kompetente Partnerin für Unternehmen, egal ob es um Systemhausdienstleistungen oder den Direktvertrieb von IT-Handelsprodukten geht. Also, ich habe das jetzt natürlich spaßig anmoderiert, aber de facto geht es ja wirklich darum, dass du mit Bechtle hier einen Profi hast, der nun seinen Online-Shop für alle B2B-Kunden öffnet. Kleine und mittlere Unternehmen sowie auch Solo-Selbstständige profitieren so von der gesamten Erfahrung von Bechtle und können bequem online ihre IT beschaffen. Und du weißt das, die gesamte IT-Beschaffung an einem Ort, das spart einfach Zeit und Geld. Und daneben gibt es noch spezielle Funktionen für Geschäftskunden, wie etwa die MitarbeiterInnenverwaltung mit Budgetbegrenzung oder einen Freigabeprozess direkt auf der Plattform. Du kriegst also beste Preise, alle Marken und schnelle Lieferung plus solche Services. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Bechtle jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de/Bechtle eine Weiterleitung eingerichtet. Und mit dem Gutscheincode digitalkompakt in einem Wort geschrieben, sparst du auch noch 10 Euro bei der ersten Bestellung. Natürlich verlinke ich dir das auch in den Shownotes, und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Vielleicht noch eine Nachfrage dazu, wenn du sagst, bis zu 30% Effizienzsteigerung, was sind so die typischen Hebel, die diese Modelle erkennen, wo der Operator einfach besser sein kann? Also kannst du da mal 2, 3 Beispiele geben?
Man kann vielleicht einen Schritt zurück machen, wo kommen wir her und warum ist das auch total logisch, dass das funktionieren müsste. Es gibt Operator, die sehr erfahren sind, die können eine Anlage, sage ich mal, bei 50 fahren. Das heißt, die fahren die schneller und die wissen die Parameter und die wissen das einfach. Ja, die spüren das, wie auch immer. Gibt aber den Durchschnitt-Operator, der fährt die Maschine nur bei 30. Und was wir eben mit der KI-gestützten Lösung machen, das, was der super erfahrene Operator spürt, messen wir eben und berechnen dies, um eben jeden Operator zu diesem vorhandenen Maximalspeed zu bekommen. Und was wir am Endeffekt machen, wir greifen bis zu 300 Parameter ab von der Anlage, direkt aus der Maschinensteuerung, identifizieren dann, welche Parameter sind denn überhaupt relevant für die Produktionsmenge. Ganz viele Operator sehen wir in unseren Daten, sind der festen Überzeugung, dass wir irgendwas verändern, aber die Parameter sind total irrelevant für die Performance, aber werden dauernd geändert, weil man es eben glaubt, dass die relevant sind. Definieren dann die pro Maschine, pro Anlage, pro Produkt optimalen werttreibenden Parameter, pushen die dann quasi an den Operator, das ist eine Smartphone Applikation, der dann die Parameter in die Maschine eintippt am HMI. Das ist so jetzt im Endeffekt in a nutshell, wie wir es machen, ist eher Complex Data als Big Data. Die Werttreibung geht eben nicht nur dadurch, Daten zu haben oder Dashboards zu haben, sondern wir wagen uns eben so weit zu sagen, wir stellen auch sicher, dass die Empfehlung in einer Verhaltensänderung mündet, weil nur durch eine Verhaltensänderung kann ich Wertschöpfung erzeugen. Deswegen ist der Operator in der Maschine ein ganz wichtiger Teil und ganz wichtiger Teil die User Experience und die Psychologie. Wie kriege ich dann dazu, dass die Insights auch in eine Verhaltensänderung münzen?
Sehr spannend, ja. Aber das ist wieder ja wie bei vielen KI-Themen eben nicht nur der Algorithmus, sondern auch die Integration in den Workflow, dass derjenige, der die Software sozusagen nutzt, dann auch sein Verhalten anpasst und diese Software annimmt. Also sehr, sehr spannend, wie er das macht.
Was halt auch, glaube ich, noch ein wichtiger Teil ist, dass wir maschinenagnostisch sind. Sprich, wir bauen bei Körber Digital immer nur Produkte, die unabhängig vom Maschinenhersteller funktionieren. Sprich, wir konnektieren auch Wettbewerbsanlagen mit unserer Machine-to-Cloud-Konnektivitätslösung und steuern die eben immer über einen kompletten Industriemaschinenpark aus, was für den Kunden total relevant ist, weil er sagt, ich möchte nicht mit einem Software-Tool auf einen Anlagenbauer eingeloggt werden und wenn die Software gut ist, möchte ich nicht neue Maschinen kaufen müssen, sondern ich möchte das dann auf allen vorhandenen Maschinen benutzen. Kenne ich so nicht, dass das irgendjemand anders macht. Und das ist sehr attraktiv für den Kunden. Und die andere Sache eben, dass wir Performance-Based SaaS-Contracting machen, wo wir immer sagen, no performance, no pay. Das ist am Endeffekt risk-free. Und der Impact, den wir erzeugen können, also so eine bis zu 30-prozentige Effizienzsteigerung, das ist unheard of, ja. Deswegen sind wir momentan mit mehr als der Hälfte der installierten Basis in Europa und Amerika in Gesprächen. Das Produkt ist einfach total intriguing, ja. Und die Value Pools sind halt sehr klar allein. Das Problem ist weniger technologisch. Auf der Applikationsebene und eine Verhaltensänderung durchzusetzen, basierend auf Insights, die ich relativ straightforward identifizieren kann und ein Geschäftsmodell zu generieren, so dass es für alle attraktiv und interessant ist.
Ein weiteres Thema, was zumindest so in der Computer Vision Community immer wieder besprochen wird, auch im Bereich Manufacturing, ist das ganze Thema Quality Assurance, Quality Control. Ja, also Kameras zu nutzen, um eben die Produktionsqualität zu bewerten. Wie schätzt du diesen ganzen Themenbereich ein? Sagst du, das ist spannend? Gibt es da bestimmte Use Cases, die da besonders spannend sind? Wie kann man da vielleicht eben auch ein Produkt bauen?
Finden wir sehr spannend. Haben wir für 3 Wochen unsere zweite Firma ausgegründet, Inspectify, die sich damit beschäftigt, Qualitätskontrolle von injizierbaren Medikamenten, beispielsweise Impfstoffe, besser, schneller und effizienter zu machen. Das ist, glaube ich, auch eine naheliegende Anwendung. Gibt es ja viele Firmen, die da unterwegs sind. Wir nutzen wieder unsere Thematik Anfährt-Warte, sprich wir sind in einem hochregulierten GXP-Bereich unterwegs. Wir haben einen der marktführenden Unternehmen in der Firmengruppe zum Thema vollautomatische visuelle Inspektion im Pharmaumfeld. Und wir bauen dort jetzt eben eine Lösung, als Ziel hat, einen selbstvalidierenden Algorithmus zu entwickeln, der über mehrere Produktionslinien hinweg lernen kann, um dadurch eben die False Eject Rate zu reduzieren und gleichzeitig auch den Validierungsaufwand zu reduzieren, was eher eine komplexe Lösung ist, weil es eben eine Kombination ist aus Decision Making on the Edge. So eine Maschine schmeißt 600 Vials in der Minute raus. Da muss ich halt auf der Edge die Entscheidung treffen und gleichzeitig aber in der Cloud ein trainiertes Modell zu haben, das sich, bevor es sich updatet, immer selbst validiert und qualifiziert, losgelöst von der qualifizierten Anlage installiert werden kann, ohne dass ich die Hardware neu qualifizieren muss. Also da ist die Wertschöpfung einerseits technisch ein bisschen herausfordernd. Diese Kombination braucht Decision-Making on the Edge, trainieren sehr große Modelle in der Cloud und eben diese Herausforderung habe, das GXP-konform zu machen, sodass die FDA oder die EMA das Produkt genehmigt. Also das ist so in dem Feld, wo wir auch unterwegs sind.
Ich glaube, da sehen wir noch sehr, sehr viel in der Zukunft. Wahrscheinlich werden wir uns auch noch wundern, was alles möglich ist. Ich glaube, das Interessante ist doch, wenn ihr jetzt Kunden ansprecht, wir haben das ja auch viel im Portfolio, dann hast du irgendwann Product Market Fit und dann geht es halt darum, wie kann ich an mehr Kunden ran? Und du hast es ja gerade beschrieben, also A, werden Entscheidungen auf Edge getroffen, teilweise in der Cloud. Ich habe irgendwie noch meine Server da stehen in der Produktion. Dann willst du auch noch eine Verhaltensänderung von mir haben oder du erzählst mir, guck mal, in der anderen Firma, die machen das viel besser und meine AI erzählt dir jetzt, wie das geht. Wie verkauft man das eigentlich? Hast du da irgendwelche Insights für die anderen AI-Unternehmer? Verkauft ihr AI? Verkauft ihr einen ROI?
Wir versuchen keine Technologie zu verkaufen, sondern wir versuchen Kundenwert zu verkaufen. Also unsere höchste Prämisse ist, Probleme bei Kunden zu identifizieren, wo Ineffizienzen vorhanden sind und wo wir glauben, mittels digitaler Technologie eine signifikante Wertsteigerung erzeugen zu können. Sprich, wir versuchen wirklich auf den messbaren, kommerziellen Kundenmehrwert zu fokussieren. Meiner Welt ist es relativ einfach. Umso mehr Wert wir beim Kunden erzeugen, umso höher können wir die Lösung bepreisen und müssen dann eben natürlich diesen Sweet Spot finden, wo Aufwand, Ertrag irgendwie miteinander im Einklang sind. Das ist so ein bisschen unser Unfair Advantage, den wir haben. Wir haben halt sehr gute Kundenbeziehungen über das Kerngeschäft der Körper AG und sind da eben in der Lage, für jedes Venture ein oder zwei Co-Development-Partner zu identifizieren, mit denen wir dann am Endeffekt zunächst ein Proof of Concept machen in der Regel, wo wir zeigen, dass es technisch möglich ist. Klar ersichtlich ist, dass diese Wertsteigerungen auch perspektivisch, die wir versprechen, erreichbar sind. Am Anfang sind die meistens niedriger. An der Anlage des Kundens mit dem Kunden zusammen das Produkt entwickeln. Das ist ganz wichtig, weil man kann es sehr schwierig im luftleeren Raum machen. Und das ist so eine Herausforderung, wo gerade, sagen wir, junge Unternehmen Schwierigkeiten haben, weil sie eben keinen Zugang haben, kein Vertrauen. Und weshalb ich auch glaube, dass sehr viele B2B-Softwarefirmen eher in so einem Konstrukt Venture Studio, digitale Geschäftsbereiche und so weiter erfolgreich sein können, weil sie dadurch deutlich schneller das richtige Produkt entwickeln können.
Würdest du denen empfehlen, vielleicht ganz kurz mit euch auch zu sprechen? Also wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen genau das, was du gerade beschreibst?
Total. Also wir sind maschinenagnostisch. Unser Ziel ist, das größte Portfolio an KI-gestützten Produktionssoftwareunternehmen zu haben und sind eben immer offen für Partnerschaften, Akquisitionen oder eben auch Talente, die sagen, ich habe da eine Idee, ich kann das aber alleine nicht machen. Also Stichwort Entrepreneur in Residence. Immer sehr gerne direkt bei mir melden, am besten über LinkedIn oder eben auch andere Industrieunternehmen, die sagen, wir haben da eine Anwendung, aber wir können das selber nicht, wir sehen aber das Potenzial, wo wir auch offen werden, sowohl auch in Joint Venture, Partnerschaften, diversen anderen Formen zu entwickeln. Und vielleicht der zweite wichtige Aspekt, nochmal zurück zu der Frage davor, man muss, das sehen wir zumindest, lösen, Top-down verkaufen. Also wir sehen eben, wenn der Wertbeitrag groß genug ist, kriege ich auch die Attention der ökonomischen Entscheidungsfinder, oft unter Eigentümer, Geschäftsführer oder so weiter und müssen quasi sehr klar einen Business Case liefern können. Klar in der P&L des Kunden sichtbar ist, okay, 100 Benefit kostet mich 20, super Lösung her.
Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und unser heutiger Partner ist ein Headless Content Management System, das aktuell von 53.000 EntwicklerInnen, Marketeers und Content ManagerInnen in über 85.000 Projekten eingesetzt wird. Und zwar ist dies unser Partner Storyblock. Aber erstmal langsam. Was ist das eigentlich, ein Headless Content Management System? Traditionelle CMS, bei denen Front- und Backend eng miteinander verbunden sind, erschweren oft die Wiederverwendung von Inhalten für verschiedene digitale Kanäle. Die neue Generation von Headless CMS ist im Gegensatz dazu deutlich flexibler für EntwicklerInnen, bringt aber Einschränkungen für RedakteurInnen mit sich. So, und das Ziel von Storyblock war es also, das weltweit erste Headless CMS zu entwickeln, das sowohl für EntwicklerInnen als auch für BusinessanwenderInnen funktioniert. Storyblock bietet dazu eine Kombination aus visuellen Bearbeitungstools und stark anpassbaren Content-Blöcken. Dies baut dann wiederum auf einer modernen Headless-Architektur auf, die EntwicklerInnen die Flexibilität gibt, schnelle und zuverlässige digitale Plattformen zu bauen. Der große Vorteil eines Headless-CMS liegt dann darin, dass Inhalte über eine API auf jede beliebige Plattform gestreamt werden können, ohne den Inhalt mehrfach verwalten zu müssen. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Storyblock jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de/storyblock, ohne C geschrieben allerdings, eine Weiterleitung eingerichtet. Natürlich finde ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Was sind denn dann vielleicht ganz kurz deine Best Practices im Venture Building aus der Erfahrung, die du bisher gesammelt hast, also weil wir eh gerade drüber sprechen. Es gibt ja unglaublich viele Venture Builder, so rein aus deiner Perspektive.
Wir sind ja eigentlich ein Corporate Venture Builder, wo wir quasi die Firmenstatus heute zumindest selbst finanzieren. Und ich glaube, Best Practices sind eigentlich gerade auch für Leute, die, sagen wir, ein bisschen aus dem Corporate-Umfeld kommen, dreierlei. Scout der Best Team, ja. Nicht jeder, der eine gute Idee hat, ist ein Unternehmer. Wir validieren die Idee und scouten dann ein Winning Champions League Team. Also wir nehmen nicht, was viele andere machen, aus irgendeinen Pool Leute, sondern wir suchen die besten Teams für die Idee. Wir scouten wirklich ein High-Class-Team, um gewinnen zu können. Zweite Thematik ist, man braucht gute Balance zwischen unternehmerischer Freiheit und, sagen wir aber auch, Unterstützung oder ein Verständnis, wie, sagen wir, die etablierte Industrie funktioniert. Man muss das, glaube ich, relativ gut in die Balance bringen, weil man in der Regel relativ wenig Kunden hat und man nicht den B2C-Approach machen kann. Tun wir 10.000 Kunden unhappy machen, es gibt ja noch ein paar Milliarden. Ist in der Regel nicht so. Sehr kleine Märkte. Man muss da von Anfang an ein relativ solides Produkt haben, weil sonst kann man sich die Tür zuschlagen für immer, bevor man überhaupt angefangen hat. Und das dritte Thema ist eben, wirklich auf Value Pools abzustellen und zu fokussieren, nicht auf Technologie. Am Endeffekt muss das ökonomisch Sinn machen für den Kunden, ökonomisch Sinn machen für die Venture Company. Da ist es ganz wichtig, die Value Pools zu verstehen und die Werttreiber und das auch klar kommunizieren zu können.
Du hattest ja schon gesagt, dass ihr jetzt noch zwei neue Firmen startet. Einmal im Bereich Pharma, eine zweite im Bereich Supply Chain. Vielleicht sagst du dazu noch kurz was. Und darüber hinaus wird es natürlich uns, aber auch die Zuhörer sicher interessieren, was noch so Bereiche sind, wo du sagst, da müsste man mal eine Firma starten, da passiert gerade technisch viel, weil es gibt sicher auch einige Zuhörer, die in der Zukunft überlegen, da eine Company zu starten. Und da ist natürlich solche Insights sehr, sehr interessant.
Ja, super gerne. Also die dritte Firma ist, werden wir jetzt für Ende des Jahres aufsetzen, K-Engage heißt die momentan, aber das ist nicht der finale Marktname, die sich damit beschäftigt, wie kann ich Erfolgspsychologie und Gamification-Features nutzen, um Manual Workers stärker zu engagieren, Engagement-Survey, um eben über ein stärkeres Engagement eine höhere Pickrate zu erreichen und vor allem eine höhere Zufriedenheit, sodass die Leute weniger oft den Arbeitgeber wechseln. Das ist ein Riesenthema, gerade so im Supply Chain Bereich, werden das aber nicht nur für Warehouses benutzen, sondern auch im Produktionsprozessumfeld. Und da haben wir gesehen mit dem Proof of Concept, mit dem großen E-Commerce-Spieler, dass wir 7% Steigerung der Pickrates erreichen konnten mit einem sehr rudimentären Proof of Concept und eine extrem positives Feedback von den Mitarbeitern bekommen haben, als auch von den Managern dieses Warehouses. Das scouten wir gerade auch C-Suite als auch komplettes Team. Das haben wir gestern entschieden. Wenn jemand interessiert ist, immer gerne melden. Da geht jetzt Scouting vom A-Class Winning Team los. Zu deiner Frage, was sind die anderen Themen, die wir sehen? Also wir sind momentan dabei, neue Themen zu evaluieren, weil wir als Ziel haben, jedes Jahr 2 bis 3 Firmen auszugründen. Da müssen wir natürlich sehr strukturiert suchen und es geht so in 2, 3 Richtungen. Das eine Thema geht so ein bisschen in die Richtung Sustainability. Kann ich Anlagen, anstatt auf Performance zu optimieren, also wie Factory Pearl, auf Minimierung des CO2-Footprints oder des Sustainability-Impacts? Das ist ja deutlich mehr als nur CO2. Zweite Thematik geht so ein bisschen in die Richtung Visibility, Sustainability Impact eines Produktes über die ganze Supply Chain hinweg. Sagen viele am Anfang, ja, das gibt's ja alles schon. Ja, wenn wir mal da tiefer reinkommen, das gibt's eigentlich nicht. Das ist sehr rudimentär. Ich habe es auch bei meiner eigenen Firma gesehen. Das ist ein riesen Aufwand und die meisten Leute wissen das gar nicht. Und da gibt's eher so Supply Chain Visibility, Full Supply Chain Visibility auf Sustainability Impact and Footprint. Und wenn ich das habe, kann ich darauf natürlich dann optimieren und dann verschiedene Optimierungen fahren, um den Impact zu reduzieren. Und dann schauen wir so ein bisschen auf die Thematik New Work Umfeld, sprich Leute sind gewohnt, remote zu arbeiten, Leute sind gewohnt, weniger zu reisen, etc. pp. Was bedeutet das für das Thema After-Sales-Service im Produktionsumfeld? In der Vergangenheit war es ja total normal, dass alle Industrieunternehmen Servicetechniker durch die Welt geschickt hatten, um Anlagen zu installieren, zu reparieren, viel auch aus Europa. Bisschen schwierig geworden momentan, wenn nicht auch unmöglich für gewisse Regionen. Und was das denn bedeutet, ja? Was macht denn das, diese neue Future Reality und wie kann man da Potenziale heben? Das ist so das dritte Thema. Und dann schauen wir uns noch das Thema an, Micro-Fulfillment, Last-Mile-Delivery. Was bedeutet denn das ganze Thema, dass die Leute, sagen wir mal, E-Commerce mit Local-Fulfillment interessant und spannend finden? Stichwort Gorillas, Flink etc. pp. Da haben wir so ein Konzept, was, sagen wir mal, Gorilla oder eine Flink wahrscheinlich 20-30% effizienter machen würde.
Sehr spannend. Ja, ich hoffe, die Gorillas-Leute hören zu. Das ist sicher was, was die auch gebrauchen könnten. Ja, du hattest ja gerade schon erwähnt, du hast noch so einen kleinen Nebenjob. Ehrlich gesagt einen ziemlich großen Nebenjob, nämlich deine Firma Yumaro. Sagst du dazu zum Abschluss noch ein paar Worte und auch welche Rolle du da von KI siehst in dem ganzen Kontext?
Yumaro ist momentan ein Marktführer für 3D-gedruckte Brillen, die individuell an das Gesicht eines Brillenträgers angepasst werden, über eine Smartphone-App. Wir verkaufen momentan über den unabhängigen Brillenhandel, also Premium-Brillenläden und haben da, sagen wir, sehr viel Technologieentwicklung die letzten 4, 5 Jahre gemacht, die es uns eben auch erlauben wird, perspektivisch größeren Stückzahlen zu produzieren, managen eben eine sehr komplexe Technologie-Landscape. Einerseits haben wir eine eigene Brillenproduktionsfirma, also eine 3D-Druckfabrik, die auch additive Produktionstechnologie entwickelt, um eben Mass Customization im Premium-Bereich mittels 3D-Druck zu ermöglichen. Zweite Technologie-Layer ist wirklich dieses Gesichtsscannen, Virtual Try-On und In-Memory die optimalen Brillenparameter zu bestimmen und automatisch auf die Maschinen zu laden. So das zweite Technologie-Layer. Und die dritte Thematik geht dann so in Optimierung, Forecasting und so weiter. KI-technisch sehen wir da sehr viel Potenzial. Einerseits Optimierung der Brillenpassform, vollautomatisch die optimale Brille identifizieren und die auch, sagen wir mal, an die Eigenschaften des individuellen Menschen anzupassen. Und das meiste Potenzial sehen wir eigentlich für Einsatz von künstlicher Intelligenz in Optimierung der Produktionsprozesse. Also wie kann ich die Maschinenparameter anpassen pro Produkt? Dicke Brille, dünne Brille brauchen andere Prozessparameter. Wie kann ich die automatisch most efficient stacken? Und da haben wir eben auch die Vision, ein dezentrales Netzwerk an Produktionsfirmen zu haben, die dann perspektivisch zahlreiche End-User-Consumer-Products dezentral im Markt für den Markt produzieren können. Und das ist eine unglaubliche Komplexität, kann ich nur mit Technologie handeln. Und da sehen wir noch sehr, sehr viel Potenzial für künstliche Intelligenz. Die Industrie ist, sagen wir, auch noch sehr rudimentär unterwegs. Da würde man sich manchmal wundern, wie early days das auch dort noch ist. Ja.
Sehr, sehr cool. Und was die Zuhörer natürlich nicht sehen können, ist Daniels Brille, die perfekt auf den Kopf und alles angepasst ist. Ich kann das selber als Brillenträger sagen. Meine ist aus Metall, die ist irgendwie so schief geformt, aber vielleicht muss ich mir das nochmal angucken. Man liest ja immer viel China, USA, AI-Produktion, die hängen uns alle ab. Also ich würde mal sagen, also mindestens mal Körper digital nicht. Und Daniel, da ist so viel los bei euch, so viel Follow-on-Themen, auch für Rasmus und mich. Vielen, vielen Dank, dass du das alles teilen konntest. Also ich glaube, das erste Wichtige ist, dass jetzt alle dir auf LinkedIn schreiben und du uns dann bitte auch sagst, wie viele Messages wir für dich generieren konnten durch diesen Podcast. Es könnte voll werden. Also jeder, der gerne im Bereich Manufacturing AI anwenden möchte, ist bei Daniel und Körper Digital genau richtig. Entweder arbeiten, Themen ausprobieren, vielleicht aber auch mit Körper zusammen schon ein richtiges Produkt machen. Ich glaube, das macht total viel Sinn, also mit dem ganzen Setup, was ihr habt. Wir freuen uns sehr, dass ihr da so engagiert seid und auch so erfolgreich seid. Und vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Insights teilen durftest.
Super, vielen Dank, dass ihr mich da habt.
Danke, Daniel.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.